Zurzeit beschäftigt mich immer mal wieder das Thema Jüngerschaft. Also Jüngerschaft ist das all das, was Jesu Freunde letztendlich waren und was sie erleben durften. Manchmal ist es höher, so dieses Verlangen zu verstehen, was Jüngerschaft bedeutet. Manchmal ist es weniger. Aber es kommt immer mal wieder durch. Diese Jünger damals im Neuen Testament, die Jesus nachgefolgt sind, sie waren nicht nur Freunde von Jesus, sondern sie waren letztendlich Schüler von Jesus. Das griechische Wort, von was mit Jünger übersetzt wird, kann man ja auch mit Schüler übersetzen. Und damals nannte man die Lehrer Rabbiner oder Rabbis. Also Rabbis waren die Lehrer von diesen Schülern, diesen Jüngern, die diesen Rabbinern nachgefolgt sind. Und Jesus war einer davon. Und der Unterschied zu heute ist wahrscheinlich der, dass das Lernen damals bei diesen Lehrern sehr aktiv war. Aktiv war, und zwar, das war nicht so, dass man in den Schulbänken gesessen hat und zugehört hat und einen Kopf auf den Tisch gelegt hat und gehofft, dass es bald vorbei ist, sondern es war im alltäglichen Leben. Sie sind ihm überall hingefolgt und haben in der Praxis gelernt, was es bedeutet, das zu sein, was dieser Rabbi schon ist. Wie er zum Beispiel mit Menschen umgeht, wie er sich verhält den Menschen gegenüber, was er sagt, wie er schläft, wie er anderen Menschen das weitergibt, was ihm wichtig geworden ist und so weiter. Was bedeutet dann Jüngerschaft eigentlich heute? Genau dasselbe letztendlich. Das nachzumachen, was Jesus uns vorgelebt hat. Wie funktioniert Jüngerschaft? Was gehört alles dazu? Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und die Frage, die mir noch gekommen ist während der Vorbereitung, ist Jüngerschaft wirklich so kompliziert? Oder ist es vielleicht gar nicht so schwer, Jünger zu sein? Es gibt echt viele Bücher zu Jüngerschaft. Wenn man so auf den Markt schaut, Thema über Jüngerschaft, Grundlegendes, wie ist Jüngerschaft, dann Schulungsmaterial, da kann man jahrelang Jüngerschaft machen über Bücher oder auch Vertiefungsmaterial, falls man noch mehr in die Jüngerschaft einsteigen will. Aber ich möchte ganz ehrlich gesagt Jüngerschaft nicht aus tausenden von verschiedenen Büchern lernen, sondern ich möchte Jüngerschaft aus der Bibel heraus lernen. Denn das ist unsere erste Informationsquelle. Und unser heutiger Bibeltext bringt in wenigen Sätzen auf den Punkt, was Jüngerschaft letztendlich bedeutet. Und doch ist das Ganze doch nicht so einfach. Das Programm dafür ist einfach und schlicht, aber die Umsetzung ist eigentlich das Herausfordernde, das, was eigentlich da gefordert wird. Die Lehre und das Leben müssen letztendlich übereinstimmen und das ist meistens unser Problem. Wir wissen viel, unser Kopf ist voll, aber unsere Taten sind meistens ein bisschen mager. Ich nehme mich das selbst mit rein. Also es geht nicht darum, euch das zu sagen, es geht in erster Linie, dass in der Vorbereitung meistens predige ich mir selbst und dann denke ich mir, oh mein, ich muss mal ein bisschen mehr Jüngerschaft praktizieren, nicht nur wissen. Der Text heute steht im ersten Johannesbrief. Und Johannes war ja einer dieser Jünger, der wohl am nächsten an Jesus dran war. Ja, mit Petrus zusammen natürlich. Aber wie er dieses Johannes-Evangelium geschrieben hat, beschreibt er sich ja nie selbst, sondern er redet immer in dritter Person von sich und sagt, der Jünger, der an der Brust Jesu lag. Ja, so ganz nah an dem Herzschlag Jesu. Und dieser Jünger hat 3 Briefe geschrieben insgesamt. Wir wollen in den ersten Brief kurz hineinschauen. Er konnte letztendlich auf ein langes Leben zurückschauen und hat viele Erfahrungen gemacht. Und dann letztendlich hat er in diesen Briefen seine Hard Facts aufgeschrieben, seine Quintessenz. Man geht davon aus, dass dieser Brief etwa Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, also wo Johannes schon sehr, sehr alt war und viele Dinge erleben durfte. Und er schreibt das in einer Kürze und in einer Kompromisslosigkeit, die richtig wehtut, wenn man das so liest. Das ist noch ein bisschen anders wie bei Paulus. Das werden wir gleich sehen. Wir denken immer, Paulus ist der Hardliner, aber eigentlich ist Johannes viel härter. was er so auf den Punkt bringt. Denn das Problem ist, er erklärt nicht jedes Detail, sondern er stellt es einfach hin und sagt, friss oder stirbt. Und das in einer Radikalität, ohne den Versuch, es noch detaillierter zu erklären. Dass man irgendwie so, wenn man das so liest, so ein bisschen ins Stocken kommt und denkt, oh mein, was will Johannes hier von mir? Aber trotzdem merkt man in dem ganzen Brief, und das ist ganz, ganz wichtig, er bringt nicht nur die Hard Facts, die Fakten, um die es geht, sondern man merkt so richtig, was die Motivation von diesem Johannes ist. Und genauso wie bei Jesus war bei Johannes diese Motivation die Liebe, die er zu diesem Menschen hatte, den er diese Hard Facts weitergegeben hat. Und das werden wir auch in diesem Text gleich sehen. Der Brief ist übrigens auch kein Brief im eigentlichen Sinn, denn er hat kein Anschreiben und auch keinen Schluss letztendlich, wo er sich wieder verabschiedet. Es ist wahrscheinlich eher so ein Brief gewesen als Lehr- und Mahnschrift an die Menschen, mit denen er vielleicht auch schon lange Zeit unterwegs ist, die ganz genau wissen, was Johannes eigentlich schon meint und einfach nochmal daran erinnert werden müssen. Das macht die Predigt natürlich sehr herausfordernd. Ich kann ja nicht 10, 20 Stunden hier predigen, aber mal gucken, ob ihr heute rausgeht und sagt, doch, ich habe so grundlegend verstanden, was der Olli da meinte. Ich habe ja schon gesagt, Paulus schreibt die Briefe anders. Wenn man so in den Paulusbrief, zum Beispiel in den Römerbrief hineinschaut, dann bringt Paulus ein Fact, eine Tatsache, und dann fängt er an, die zu erklären. Und dann nochmal zu erklären. Und dann nochmal zu erklären. Und dann geht er erst zum nächsten Thema. Johannes ist da ganz anders. Dieser Johannesbrief hat auch keine Linie, wo man sagt, oh, jetzt geht es um das Thema, jetzt geht es um das Thema und jetzt geht es um das Thema. Dann ist fertig. Sondern er legt ein Thema fest und dann umkreist er dieses Thema und umkreist es nochmal und umkreist es nochmal. Und irgendwann kommt mal was anderes, aber da muss man genau aufpassen, dass es jetzt um was anderes geht. Deshalb ist es manchmal nicht so angenehm, diesen Brief zu lesen. Er steigt mit einer Aussage, mit seinen Aussagen tief in unser innerstes Wesen als Menschen ein. Und das tut so richtig weh. Das tut so richtig weh, wenn Johannes so Dinge auf den Punkt bringt. Gerade wenn man sich dann ertappt fühlt und denkt, Mann, ich bin doch Jünger, aber eigentlich doch nicht so konsequent, wie es eigentlich sein soll. Und das tut so richtig weh. Aber schauen wir uns den Text mal an. Ich habe euch viel Angst gemacht jetzt im Vorhinein. Schauen wir uns mal rein, was Johannes denn da alles geschrieben hat. Vielleicht tut es ja doch nicht so arg weh. Mal schauen. Wie schon gesagt, Johannes schaut immer immer diese Seiten abwechselnd an. Ihr werdet es merken, den Text werde ich jetzt gleich projizieren und immer wieder Verse überspringen, denn ich habe zwei Themen mitgebracht heute. Das eine ist ein scheinbarer Jünger ohne Licht und der zweite Punkt ist Jüngerschaft ohne Grenzen. Das soll mein Leben sein. Also ein scheinbarer Jünger und Jünger ohne Grenzen. Und die ersten Verse beziehen sich auf das, die habe ich einfach mal zusammensortiert und die anderen zwei habe ich dann auch zusammensortiert. Und wenn man die zusammensteckt, dann hat man den ganzen Bibeltext, ja? Könnt ihr dann daheim komplett durchlesen für euch nochmal. Also, wir wollen uns auf die Jüngerschaftsschule von Johannes einlassen und ich möchte kurz dafür beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass dein Wort uns zutiefst treffen möchte. Nicht um uns schlecht zu machen und ein schlechtes Gewissen auszulösen, sondern damit wir in deine Freiheit hineingeführt werden. So komm jetzt mit deinem Heiligen Geist und füll den Raum, füll unsere Herzen, mach uns bereit, deine Wahrheit zu erkennen heute Morgen. Dir zur Ehre. Amen. Wir steigen ein im ersten Kapitel, Vers 5 und 6. Dort schreibt Johannes, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zu dieser Wahrheit. Das ist der fünfte Satz in diesem Brief. Dann kriegt man gleich mal Lust weiterzulesen. Johannes geht davon aus, dass die Leser wissen, was mit diesem Licht von Gott gemeint ist. Es gibt bei Gott nur Gutes. Das ist ja übrigens so die Diskussion, ja, wenn Gott alles geschaffen hat, dann muss ja ein Gott das Gute sein, aber da muss doch auch das Böse sein. Von ihm kommt doch alles, also ist er nicht ganz nur gut, sondern da muss er auch böse sein. Da muss auch irgendwie was Schlechtes oder was Dunkles in Gott drin sein. Aber Johannes sagt, Gott macht nicht nur Licht, er hält nicht nur das Licht hoch, er ist der Lichtkörper. Er ist das Licht an sich. Er ist die Lichtquelle. In ihm ist nichts Schlechtes. Jüngerschaft funktioniert nicht, wenn wir uns bewusst fern von Gott halten und bewusst von diesem Licht fernhalten. Denn dann leben wir vielleicht als getaufte Menschen in einem christlichen Lande, in einer christlichen Gesellschaft, aber ohne Verbindung zu Gott. Man wird nicht irgendwo reingetauft und ist dann automatisch in dieser Gegenwart Gottes. Sondern wir müssen uns diesem Licht aussetzen. Dieses Licht tut weh. Und Johannes geht davon aus, dass die Leser auch genau wissen, was diese Finsternis bedeutet. Nicht nur, was das Licht bedeutet, sondern auch, was diese Finsternis bedeutet. Es sind alle Dinge, die durch Gottes Gesetz eigentlich aufgedeckt werden würden, wenn wir näher bei Gott wären, und müssten sie auch als solche erkennen, also als etwas Schlechtes. Das Finstere bedeutet, das wird sichtbar vor Gott, wir erkennen das, dass wir falsch liegen, das ist schlecht, das ist nicht in Gottes Idee vom Menschsein, und wir erkennen es auch als solches. Wenn das nicht passiert, dann leben wir eben nicht in diesem Licht, in dieser Gegenwart Gottes. Es wird noch ein bisschen drücken, da keine Sorge. Vers 8 geht es dann weiter. Ein Sprung in Vers 8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Wir betrügen letztendlich nicht Gott, sondern wir betrügen uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Dass wir im Dunkeln leben und dadurch und wird dadurch sichtbar, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein. Wenn wir sagen, ich folge Jesus nach und sagen, ja, ich setze mich diesem Licht aus, bedeutet das nicht, dass wir ohne Sünde sind in dieser Welt. Wer sagt, ich bin jetzt Christ, ich sündige nicht mehr, letztendlich von dieser Stelle her gesagt, der lügt. Denn das Licht macht genau das Gegenteil deutlich. Wir erkennen nämlich, wo wir überall sündig sind. Dann lügen wir uns selbst an und auch andere Menschen, die Gott noch nicht kennen. Als Jünger und Nachfolger Jesu ist nicht automatisch unser Leben sündenfrei und perfekt. Zum Glück nicht, denn ich weiß, ich kenne mein Leben und das ist nicht so sauber und so perfekt. Im Gegenteil, manchmal wird es noch anstrengender. Es ist oftmals sogar das Gegenteil der Fall. Wir erkennen immer mehr von unseren Sünden. Und das Coole daran ist, ihr werdet es am Ende des Textes merken, dieses Erkennen macht mich dankbar. Es löst in mir eine Dankbarkeit aus. Ich löse es jetzt noch nicht auf. Unsere Liebe wird immer größer, wenn wir unsere Sünden erkennen. Ich habe vorher schon etwas von Paulus gesagt. Paulus hat ja die Christen verfolgt am Anfang, als er noch so Saulus genannt wurde hauptsächlich. Er hat viele Schuld auf sich geladen, Menschen eingesperrt, Menschen vielleicht auch umgebracht deswegen. Und dann entdeckt er in diesem Licht Jesu, dass er falsch gelegen hat und er kehrt um. Und dieser Paulus, der hat so viel Gutes dann getan für diesen dreieinigen Gott und er hat intensiv in der Gegenwart Gottes gelebt. Er war intensiv mit Gott unterwegs, mit Jesus. Und er sagt von sich selbst in 1. Korinther 15, Vers 9, ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Bedeutet das jetzt, dass er depressiv war oder was? Bedeutet das jetzt, dass er irgendwie sein Leben am besten wegschmeißen würde? Nein, ihn hat es dankbar gemacht letztendlich. Für ihn gilt die Tatsache, die Jesus auch einer sündigen Frau einmal gesagt hat, die wusste, sie hat alles verbockt in diesem Leben, aber dieser Jesus nimmt sie trotzdem an. Und das können wir in Lukas 7, Vers 47 lesen, wo Jesus sagt, ich kann dir sagen, woher das kommt, diese Dankbarkeit, hier geht es um diese Dankbarkeit. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wenn aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Versteht ihr? Mich macht es dankbar, wenn meine Sünden aufgedeckt werden, weil ich davon frei werde, dadurch, in dem Moment, in dem sie aufgedeckt werden und ich sie bekenne. Keiner kann mich dann mehr verurteilen, denn ich bin freigesprochen. Das, was in der Gegenwart Gottes passiert, ist die Quelle unserer Liebe zu Gott und zueinander. Wer immer mehr Sünde durch ihn erkennt, die eh da sind, die eh Realität sind, und dann seine Gnade erfährt, dem sein Liebestank wird überfüllt, der wird überfließen, weil wir so beschenkt werden. Deshalb ist es so wichtig, seine Sünden auch zu erkennen. Nicht damit wir uns schlecht fühlen, sondern damit wir diese Freiheit, zu der wir berufen sind, erfahren und erleben können. Wieder zwei Verse weiter. Im Vers 10 schreibt Johannes weiter, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unser Leben. Und dann im zweiten Kapitel, im Vers 4, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Ich habe euch vorgewarnt, der ist echt unangenehm, der Brief. So richtig unangenehm. Wir können gar nicht mit dieser Haltung in seinem Licht sein. Denn dort erkennen wir ja gerade, dass wir Sünder sind, dass wir am Ziel vorbeileben, das, was sich Gott eigentlich für uns Menschen gewünscht hat und vorgestellt hat. Denn wenn wir dann in seinem Licht wären, würden wir dann erkennen, was Gott sagt. Wir würden nämlich so dahin gehen und sagen, ich gebe Gott so viel Raum wie nur möglich, damit ich es erkenne, was ich noch alles loswerden kann. Aber das tut ein Mensch nicht, der in der Finsternis lebt und in der Finsternis bleibt. Er behauptet, dass er keine Sünde hat. Das ist übrigens auch so unsere Probleme in unserer Gesellschaft. Wir wollen ja keine Sünder sein, wir wollen ja gute Menschen sein. Wir leben doch ganz gut, gehen doch einigermaßen gut miteinander um. Ich möchte mich von der Bibel nicht als ein schlechter Mensch bezeichnet werden. Und wir verschließen uns der wahren Freiheit in dieser Welt, in diesem Leben. Durch diese eine Aussage. Und es tut mir weh, wenn mir Menschen das ins Gesicht sagen und sagen, hey Leute, das ist das Tor zur Freiheit, das zu erkennen. Und du verschließt dich dem gegenüber. Und ich wünsche dir, dass du irgendwann es schaffst, diese Tore aufzumachen. Wer kennt Gott? Wer kennt Gott wirklich? Wer ist ein wahrer Jünger? Es ist nur ein Mensch, der Gottes Gebote bejaht und dadurch ihm Recht gibt. Wer das nicht tut, ist kein Jünger. Wer behauptet, Gott zu kennen und nicht erkennt, dass er ein Sünder ist, entlarvt sich selbst als Lügner und erkennt nicht die Wahrheit, die Gott eigentlich uns offenbart hat. Dann sind es nur fromme Floskeln, auswendig gelernt, ohne Kraft und auch ohne Konsequenzen. In Christus bleiben und zugleich ganz andere Wege gehen, wie Jesus gegangen ist, ist einfach unmöglich. Es funktioniert nicht. Wir gehen dadurch aus seinem Licht heraus, aus diesem Lichtkegel Gottes und entfernen uns immer weiter von Gott. Aber wir wollen doch Nachfolger sein. Wir wollen ihm doch gehören, ganz und immer mehr. So ist es auch bei mir. Ich kann ja nur für mich sprechen. Und ich wünsche mir, dass es dir genauso geht. Deswegen wollen wir natürlich bei diesem Negativen nicht stehen bleiben. Ich habe jetzt mal zusammengefasst in diesen Stellen. Aber es gibt auch noch die zwischendrin, ja. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar Jüngerschaft ohne Grenzen. das soll mein Leben sein. Wir wollen losgehen mit unserem Herrn. Johannes schärft den Menschen ein, dass Jüngerschaft ein aktiver Prozess ist. Ein aktiver Prozess, bei dem wir in Bewegung sind und in Bewegung bleiben. Wir gehen nicht nur ins Licht und dann bleiben wir stehen und Gott geht weiter und wir bleiben dann stehen. Tschüss. Sondern wir gehen in das Licht Gottes, wenn wir ihm unser Leben gehen, und dann folgen wir ihm nach, dort wo er hingeht, so wie er den Menschen behandelt, wie er ihn beschenken möchte, ihn ermahnen möchte, aus Liebe heraus. Wir sind mit ihm unterwegs. Wir leben in diesem Licht, wir bleiben in seiner Nähe. Darum geht es in Jüngerschaft. Und im ersten Kapitel, wieder zurück im Vers 7, sagt Johannes, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von allen Sünden. Gott ist das Licht. Ich habe schon gesagt, er produziert nicht irgendwie das Licht, sondern er als Person ist dieses Licht. Durch Jesus können wir jetzt eben genau in diesem Licht leben. Wir hören die Worte Gottes, die Gebote, wodurch wir erkennen können, was Sünde überhaupt ist und was es nicht ist. Und da wir es in diesem Licht aushalten, auch wenn es weh tut, passiert das größte Wunder dieser Weltgeschichte. Und zwar, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das, was uns so schwer fällt, zuzugeben, wird erst durch dieses Erkennen der Sünde zu unserer wahren Freiheit. Alles, was wir bekennen, ist sofort ausgelöscht. Wir sind frei. Wir dürfen frei sein. Das ist die Einladung Gottes an uns heute. Zwei Verse weiter geht Johannes noch einen Schritt weiter. Dort heißt es, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wir möchten in diesem Licht leben. Wir wollen in jeder Lebenssituation ohne einen Filter dazwischen von Gott angeleuchtet werden, auch wenn es weh tut. Dieses Licht reinigt uns. Wir erkennen, wir kehren um, wir folgen Jesus nach und das Tag für Tag. Dieser Prozess ist nicht am Anfang und dann nie wieder, sondern das ist ein Prozess, in dem ich täglich mit meinem Herrn unterwegs sein darf und in Anspruch nehmen darf. Außerdem hat es eine geniale Konsequenz, vielleicht habt ihr schon gemerkt in dem Text, es hat eine geniale Konsequenz für unsere Beziehung, nicht nur zu Gott hin, sondern es heißt hier, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Dieses Vergebensein, dieses Freisetzen Gottes hat eine Konsequenz für meine Beziehung hier auf dieser Erde zu dir und zu mir. Es hat eine Konsequenz in der Ehe, in der Partnerschaft, zu den Kindern, zu den Arbeitskollegen, zu der Nachbarschaft, zu den dicksten Freunden, zu den größten Feinden. So haben wir Gemeinschaft untereinander, denn ohne ihn haben wir einen leeren Liebestank, mit ihm überläuft er. Sich Gottes Licht aussetzen hat eine so positive Konsequenz wie sonst nichts auf dieser Erde. Und Gott sichert uns Tag für Tag zu, egal welche Fehler ihr vielleicht auch noch im Leben machen werdet, das Blut Jesu, das, was er am Kreuz getan hat für uns, das Blut Jesu wäscht euch rein. Sein Sterben am Kreuz gilt auch für mein jetziges Versagen. Und zwar an diesem Tag. Mein Schuldigwerden am anderen, den ich vielleicht im nächsten Gespräch durch meine Unüberlegtheit vor den Kopf stoßen werde. Für das gilt es. Ganz konkret. Wenn du das bist, tut uns jetzt schon leid. Weil wir sind Menschen, wir machen Fehler. Aber wir leben aus einer Vergeben heraus, wenn Gott uns durchleuchten darf, anleuchten darf. Ich darf durch Gottes Licht, mit dem ich auf Wanderschaft bin, also in der Nachfolge bin, Nachfolge Jesu, meine Schuld, meine Schatten erkennen und immer wieder neu um Vergebung bitten. Denn ich bin und bleibe Mensch. Unperfekte Gemeinschaft zueinander in einer ständigen Reinigung von unseren Sünden. Aber nur wenn wir es auch in Anspruch nehmen. Wenn wir erkennen, ich habe einmal mehr versagt, es tut mir leid. Bitte Gott um Vergebung. Bitte Gott, vergib mir. Und ich wünsche uns allen, dass wir dann erleben, wie Gottes Geist uns in diesem Moment dann zuflüstert: Es ist dir vergeben. Es ist okay. Es ist dir vergeben. Spürst du nicht, dass ich dich immer noch liebe? Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Punkt. Wir sind dadurch rein. Und wir werden immer wieder rein. Aber nur durch das im Licht bleiben. Im Licht leben, Sünden erkennen, Sünden bekennen, Gottes Treue erfahren, seine Gerechtigkeit empfangen durch Jesus Christus, der für all das starb, Vergebung erfahren, Ungerechtigkeit wegwischen lassen, Freiheit. Das ist der Weg. Und das jeden Tag. Für heute, für morgen und für jeden weiteren Tag. Und Johannes ist ja natürlich noch nicht fertig. Im zweiten Kapitel, Vers 1 geht es dann weiter. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Oh, es hat doch geheißen, wir sündigen eh. Ja, aber das Bestreben ist natürlich, nicht mehr zu sündigen. Ja? Und dann kommt dieser Nachsatz von Johannes, er fängt ja schon an mit, meine lieben Kinder, seine Motivation ist Liebe. Er schreibt weiter, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt bei dem Vater, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Diese einmalige Tatsache in der Weltgeschichte, diese einmalige Tat Jesu, gilt für dich und sie gilt für mich. Aber auch nicht nur für dich und mich, sondern für die ganze Welt. Die Botschaft der Freiheit von Schuld, von Selbstverurteilung, von Minderwertigkeitskomplexen, von Unvergebenheiten, von Egoismus, von Lieblosigkeiten und so weiter, sie steht allen Menschen auf der ganzen Welt zur Verfügung. Lasst uns diese Freiheit verkündigen. Denn das alles andere, was ich gerade aufgezählt habe, ist letztendlich unsere Gefangenschaft in diesem Leben. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie du dann überhaupt wissen kannst, dass du Gott kennst. Wie können wir überhaupt wissen, dass wir Gott nachfolgen? Ich habe es, glaube ich, nicht markiert, aber das ist trotzdem drin. Danke, genau. In Vers 3 geht es dann weiter. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Stellt Johannes auch diese Frage. Es zeigt sich darin, dass wir seine Gebote befolgen. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Erkennen und immer mehr Gottes Wort einhalten ist der Hinweis, dass die Liebe Gottes immer vollkommener wird in uns. Ob sie ganz vollkommen werden kann, ist fraglich. Wir es bleiben Menschen, ich habe es schon gesagt, wir werden weiterhin versagen. Deswegen leben wir aus dieser Vergebung raus und werden immer wieder neu freigesetzt. Aber das ist das Ziel. Das, was Gott sich für dieses Leben, weil er uns geschaffen hat, vorgestellt hat, zu erleben. Das ist das große Ziel. Und durch Jesus ist es letztendlich schon vollkommen. Denn er ist unser Vorreiter. Er geht den Weg vor und wir dürfen ihm nachfolgen. Der Beweis dafür, dass wir Teil dieser Lichtquelle sind und somit Lichtquelle für andere werden, ist, dass wir Gott lieben und deshalb sein Wort einhalten. Nicht, weil wir einen Gesetzeskatalog haben, den wir abhaken, sondern die Dankbarkeit und die Liebe, die wir zu Gott haben, weil er uns zuerst geliebt hat, das ist unsere Motivation, das ist unsere Kraftquelle. Deswegen möchte ich in seiner Nähe sein, Tag für Tag. Und Johannes gibt uns aber auch eine Ermahnung mit auf diesem Weg. Ist jetzt alles gut und schön, wenn er jetzt Punkt gesetzt hätte, dann wäre es vielleicht, oh ja, alles wird gut, ja. Alles ist schön letztendlich, aber Johannes sagt letztendlich, wieder dieses liebevolle, radikale auf diesem Weg im Vers 6. Habe ich auch mit drauf. Ja, da ist er. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibt in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das wird schon wieder weh, oder? Aber es ist gut. Denn wenn wir keine Norm haben, zu der wir uns, zu der wir aufsehen, dem wir nachfolgen, dann haben wir auch keine Richtung. Wir lernen zu leben, wie er lebt. Wir gehen in seinen Fußspuren. Das ist ganz gut, er hat sie uns vorgelaufen. Und wir folgen diesen Fußspuren nach, ohne perfekt zu sein in dem Ganzen, weil wir diesen Jesus als Anwalt haben. Wir lieben seinen Namen und folgen ihm nach. Es ist wie eine Verpflichtungserklärung, die wir unterschreiben. Und zwar von unserer Seite. Und das ist letztendlich Jüngerschaft. Ich verpflichte mich Jesus gegenüber, was er für mich bereithält. Das ist Nachfolge. Der Maßstab ist wirklich sehr, sehr hoch. Aber wir haben den Gnadenjoker auf diesem Weg und das Tag für Tag. Denn in all dem gilt, was in 1. Johannes 2, Vers 1 steht, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Es ist ein Gesamtpaket. Und das zur Freiheit hin. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das erleben dürft. Echte Jüngerschaft, lebendige Jüngerschaft. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn hier auf diese Erde geschenkt hast, diesen Gnadenjoker, den wir Tag für Tag in Anspruch nehmen dürfen. Du siehst, wo wir uns vielleicht gerade aus diesem Schatten, aus diesem Lichtkegel von dir entfernen, wo wir uns vielleicht wieder im Schatten befinden, weil es so weh tut, wenn wir erkennen, wo wir falsch sind. Herr, aber wir wollen uns dem aussetzen, auch wenn es weh tut, weil wir wissen, nur so kommen wir in eine Freiheit hinein, in eine Dankbarkeit hinein, in eine Liebe hinein, die nicht von dieser Welt ist und diese Welt wirklich verändern kann und verändern wird, wenn wir das leben. Wir wollen deine Jünger sein, deine Nachfolger. Wir wollen deinen Fußspuren gehen. Und so gib uns deine Gnade dafür. Und wenn wir versagen, richte du uns auf und hilf uns, gib uns deine Kraft, diesen Weg gehen zu können, denn aus uns heraus können wir das nicht. Wir loben und preisen dich für alles, was du in diesem Bereich schon für uns getan hast und uns ermöglicht hast. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Schritte, die du mit uns gehen wirst. Dir zur Ehre. Amen.